Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von E-Movotion. Es gibt Neues von Smart, es gibt Neues von Bosch und noch viel mehr Neues heute.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel und mit dabei ist Jessica Reichelt. Grüß dich, Jessica. Hi.
Hallo, Jerome. Schön, dass du nicht geschmolzen bist
bisher. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist viel zu heiß. Es ist einfach viel zu heiß. Es ist Montag, der 22. Morgen kommt diese Folge wieder auf den Markt und es ist einfach viel zu heiß. Wir haben es zwar in die Abendstunden gelegt, aber es ist immer noch zu heiß. Es ist zu heiß, viel zu heiß, aber gut. Letzte Woche haben wir gar nicht veröffentlicht. Das ist das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass wir mal eine Woche lang keine Folge veröffentlicht haben. Das tut mir auch furchtbar schrecklich leid, aber ich hätte dann Selbstgespräche führen müssen. Und ich glaube, niemand will, dass der Brunel Selbstgespräche führt. Deswegen war es letzte Woche leider nichts. Also alle waren irgendwie unterwegs. Oder keine Ahnung. Also alle waren irgendwie unterwegs. Dann habe ich gesagt, okay, bevor ich Selbstgespräche führe, lassen wir das einfach und machen eine Woche Pause. Und gleich nochmal der Hinweis, in den Sommerferien wissen wir noch überhaupt nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Weil ich werde definitiv in Asien sein. Und zwar 6 Wochen lang. Und schauen wir mal, wie wir das irgendwie rumkriegen. Vielleicht melde ich mich aus Asien, weil da gibt es auch schon einiges zu berichten zum Thema Elektromobilität, elektrische Boote, elektrische Autos, elektrische Ladeinfrastruktur in Asien und so weiter. Mal sehen, vielleicht melde ich mich. Aber wir wissen es einfach noch nicht. Und sollte es mal längere Zeit keine Folge geben, dann wisst ihr jetzt warum. Aber heute gibt es eine neue, frische Folge und es gibt einiges Neues. Und es gibt jetzt was, und zwar in den Niederlanden, und zwar auf einem Flughafen, und zwar auf Schiphol. Das ist der Flughafen von Amsterdam. Und die haben jetzt etwas eingeführt, was ich mir ehrlich gesagt, und das ist kein Witz, schon vor Jahren überlegt habe, wo ich mir gedacht habe, Herrgott, Entschuldigung, das ist mein Wasser, ich brauche Wasser, ich zergehe sonst. Warum gibt es das nicht schon längst? Habe ich mir schon vor Jahren gedacht. Folgendes Problem. Auf Flugplätzen oder Flughäfen gibt es ja Flugzeuge. Und diese Flugzeuge haben mindestens 2 Triebwerke. Und zwar 2 richtig große Triebwerke. Manche haben auch 4 Triebwerke. Und wenn diese Flugzeuge dann von ihrem Gate bis zur Startbahn fahren, dann brauchen sie natürlich Energie. Dann muss das irgendwie auch bewerkstelligt werden. Und bisher ist es ja so, dass eben die Piloten irgendwann mal die Triebwerke starten und dann eben mit den Triebwerken, also mit der Kraft der Triebwerke, bis zu den Haltepunkten am Startbahn fahren. Und ich habe mir immer gedacht, das ist doch eigentlich total bescheuert. Weil es ist klar, dass man elektrisch so große Flugzeuge zumindest zurzeit nicht fliegen kann. Aber am Boden könnte man doch elektrisch fahren. Meine 2 Überlegungen waren, warum baut man nicht in das Fahrwerk noch Elektromotoren und Batterien ein? Das müssen ja gar nicht so viele Batterien sein, weil es geht ja nur um die Strecke vom Gate bis zum Start. Und das sind meistens relativ kurze Strecken. Und wenn sie dann doch mal zu lang ist, kann man ja immer noch die Triebwerke starten. Das gibt's bis heute nicht, weil natürlich auch der Nachteil dabei ist, die Batterien, die wiegen ja wieder was und das ist immer schlecht bei Flugzeugen. 2. Idee, die ich hatte, warum hat man nicht irgendeine Art Fahrzeug, das das Flugzeug bis zur Startbahn zieht oder schiebt oder wie auch immer? Und auch das gab's bisher nicht. Bisher, weil jetzt gibt's das tatsächlich auf diesem Flughafen und das nennt sich Taxibot. Taxibot ist ein elektrisches Fahrzeug, das man vorne ans Vorderrad ankoppeln kann und dann ist das da und es fährt elektrisch und zieht das Flugzeug bis zur Startbahn. Und wenn es dann da angekommen ist, dann übernimmt ein Mitarbeiter des Flughafens und fährt das Teil wieder zurück und dann kann es das nächste Flugzeug ziehen. Ist natürlich die Frage, wie wird das Ganze gesteuert? Ganz einfach, das steuert tatsächlich der Pilot selbst. Also Flugzeuge, also große Flugzeuge werden immer am Boden vom Kapitän gesteuert. Das ist einfach so und das ist auch in diesem Fall so. Ich glaube, das ist eine rechtliche Angelegenheit und dieses Fahrzeug wird dann tatsächlich vom Piloten, ich nehme an, ferngesteuert, per Funk oder so. Und dann braucht man eben keinen Treibstoff bis zur Startbahn. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja gut, das ist ja eine relativ kurze Strecke, lohnt sich das? Ich finde schon. Also erstmal finde ich, dass jedes Gramm CO2, was nicht in die Luft geblasen wird, sowieso gut. Aber es sind immerhin so um die 100 Kilogramm Kerosin, die da nicht verfeuert werden. Und zwar pro Startvorgang und pro Flugzeug. Und wenn man sieht, wie viele Flugzeuge an manchen Flughäfen starten, dann lohnt sich das schon. Dann geht das dann schnell in die Tausende von Liter, jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr, jeden Tag. Und ich finde schon, das lohnt sich. Wie findest du die Idee?
Finde ich tatsächlich super. Ich hatte mal eine andere Überlegung, weil ich da jetzt gerade so auch drüber nachdenke, so ein Zugfahrzeug. Es gibt doch im Bereich Schiffe gibt es doch auch die Tugboats, also die, ach, wie heißt es auf Deutsch? Buxierschiffe. Ja. Bin ich übrigens ein großer Fan von, verrate ich mal an der Stelle. Ich gucke mir die auf Facebook an und ich finde die total süß, weil die eben so knuffig-bullig sind. Okay. Jetzt habe ich mir diesen Taxibot auch angeschaut. Der ist natürlich nicht knuffig, süß, bullig. Der sieht tatsächlich so aus, als ob du da das Flugzeug drauflegen möchtest. Mhm. Aber Jerome, erklär mir doch mal eins. Du bist ja auch Pilot. Du brauchst so einen Taxibot wahrscheinlich nicht, wenn du fliegst. Aber warum heißt das Ding Taxibot? Also Taxi, weil das Flugzeug damit fährt wie mit dem Taxi, oder hat das einen anderen Hintergrund?
Also für mein Flugzeug, das ich früher geflogen bin, könnte man sowas auch brauchen. Aber deutlich kleiner, weil mein Flugzeug halt kleiner war. Wäre eigentlich gar nicht schlecht. Aber ob sich das dann tatsächlich lohnt, wage ich dann doch zu bezweifeln, weil die Strecken noch kürzer sind und das Flugzeug, was ich tatsächlich geflogen bin, dann doch sehr wenig Treibstoff verbraucht hat. Das hatte ich mir auch danach ausgesucht. Aber ich fliege ja nicht mehr. Und Taxi ist der Vorgang des Flugzeuges zu dem Startpunkt zu rollen oder vom Startpunkt wieder zurück zu rollen, nennt man eben Taxi. Also wenn der Pilot fragt, ich möchte gerne zum Startpunkt 1.0, sagt er eben Taxi to 1.0 und deswegen Taxibot. Also mit Taxis hat es nichts zu tun.
Ja, wobei es ja irgendwie ein bisschen was von einem Taxi hat, ne? Das Flugzeug steigt ein, fährt mit und steigt wieder aus.
Genau. Also ich finde es eine super Idee. Leider im Moment nur in Schiphol. Und vielleicht überlegen sich das ja auch die anderen Flughäfen, sich sowas anzuschaffen. So, dann gibt's eine richtig gute Nachricht für alle diejenigen, die Fan sind vom Smart42. Es gibt zwar jetzt keinen aktuellen Smart42, den man neu kaufen kann, aber das wird sich ändern. Er wird nicht mehr Smart42 heißen, sondern einfach #2, wird aber ein Smart42 sein, und zwar ein niegelnagelneuer. Und ich freue mich darüber, grundsätzlich erstmal. Du auch?
Ich finde sowieso, dass wir deutlich kleinere Fahrzeuge brauchen als das, was gerade so auf den Straßen unterwegs ist. Also jeder weitere SUV riecht mich offen gesagt ein bisschen auf, weil brauchen wir nicht, vor allem halt im Innenstadtbereich nicht.
Du wirst ja doch eigentlich irgendwie in naher Zukunft mal ein neues Auto kaufen oder gebraucht. Das wäre sowas für dich oder wäre es denn dann doch zu klein? Weil du musst ja nicht nur in der Stadt rumfahren, du musst ja auch über Land fahren, soweit ich weiß.
Ja, also als reiner Zweitwagen vielleicht, als Einkaufswagen, ja, tatsächlich für weitere Strecken wäre es mir, glaube ich, dann doch ein bisschen zu klein. Wobei, also wenn ich lese, die Reichweite 300 Kilometer, das ist ja eigentlich schon nicht schlecht und definitiv mehr als der Leaf mir im Moment bietet. Zumal wir ja da noch das Ladeproblem haben. Du kennst es ja, Chademo. Also ja, von der Reichweite her schon interessant, aber ich glaube, auf Langstrecke wäre mir doch etwas zu klein.
Aber ich muss dir sagen, ich hatte ja früher ein Smart42 tatsächlich, allerdings noch den Verbrenner, den allerersten, den es gab. Und eine Ex-Freundin von mir hat sich dann auch einen Cabrio gekauft, übrigens ein Cabrio Diesel, also ein Diesel-Cabrio, war auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise haben Cabrio keinen Dieselmotor, sondern einen Benziner. Und ich muss ja sagen, wir sind ja doch damit in Urlaub gefahren und wir hatten auch noch ein anderes, größeres Auto. Und dann haben wir vorm Urlaub überlegt, okay, welches Fahrzeug nehmen wir denn? Nehmen wir das große oder nehmen wir das kleine? Und wie gesagt, wir sind zelten gegangen, Schlafsäcke, Klamotten und so weiter. Und wir haben uns tatsächlich für den Smart entschieden. Also man kann mit dem Ding auch richtig viel einpacken, weil er eben so hoch ist. Ja, und es macht halt einfach Spaß, den zu fahren. Ich würde sowas kaufen, auch für die Langstrecke tatsächlich. Und du hast ja gesagt, der hat 300 Kilometer Reichweite. Mein Tesla Model S hat auch nicht mehr als 300 Kilometer Reichweite, inzwischen sogar ein bisschen weniger. Also und damit bin ich ja auch überall hingekommen, inklusive Wohnwagen. Also das geht schon. Und was vor allem interessant ist, also auch die Ladegeschwindigkeit ist trotz der kleinen Batterie 35,7 Kilowattstunden relativ schnell, 20 Minuten. Und jetzt kommt's, man versucht in Europa einen Einstiegspreis hinzubekommen von unter 20.000 Euro. Das finde ich in der Tat erstaunlich, weil Smart ja eigentlich eher als eine Marke gilt, die etwas für etwas betuchtere Menschen war. Also
ja,
Smart war nie günstig.
Also, finde ich eine Ansage, den Preis.
Genau.
Ja.
Also wie gesagt, man arbeitet dran. Ob es soweit kommt, werden wir sehen. Und Einstiegspreis fürs Basismodell heißt natürlich, sobald du irgendwie eine Klingel dran machen lässt oder so, dann kostet er halt 22.000 Euro oder so. Also das ist ja immer das Gleiche.
Aber ja, und dann ist noch die Frage vor oder nach Prämie.
Ja, genau. Und ich finde es aber eine tolle Sache, weil mir fehlte der Smart Fortwo tatsächlich. Und ich finde es ein tolles Auto für einfach für diejenigen, die viel in der Stadt unterwegs sind, aber auch mal vielleicht über Land müssen und die einfach nicht so viel Auto brauchen und auch preisbewusst sind. Schauen wir mal. Also inzwischen ist es ja vor allem eigentlich ein chinesisches Auto. Aber ich hoffe mal, dass der so auf den Markt kommt. Er soll 2027 kommen, also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Aber ich glaube, das wird eine wirklich tolle Sache. Und er sieht schick aus. Also wenn er so kommt, wie ich ihn auf den Fotos sehe, dann finde ich ihn schick. Aber ja, mal sehen, was da kommt. Und ich bin auch mal gespannt, wo der gebaut wird. Das habe ich nämlich noch nicht herausfinden können, ob der hier in Europa gebaut wird oder nicht. Übrigens, es war ja immer das Problem. Was heißt Problem? Also beim Smart war einfach das Problem, dass es ein sehr kleines Auto ist. Und dann spricht man natürlich auch über das Thema Sicherheit. Auch die Tridion-Zelle soll wieder zurückkommen. Das ist eine ganz spezielle Struktur, die man sich da überlegt hat, damit eben dieser Smart sehr hart ist und einfach den gegnerischen Wagen dessen Knautschzone ausnutzt und man dann eben auch die Möglichkeit hat, so einigermaßen in diesem Fahrzeug auch bei einem Crash zu überleben. Also auch das kommt wieder und wie gesagt, von 10% auf 80% in weniger als 20 Minuten, das ist auch eine Ansage und ja, ich freue mich auf dieses Fahrzeug und was übrigens auch ganz interessant ist, ist, dass diesmal vorne, wenn du erinnerst dich vielleicht, vorne gab es 2 Einzelsitze. In Zukunft soll es da eine durchgehende Sitzbank geben. Finde ich interessant.
Oh, das klingt durchaus schön.
Ja, finde ich interessant. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Also ich habe noch keine Fotos gefunden vom Innenleben, aber ich glaube, das wird hochinteressant. Also freuen wir uns auf den Smart Fortwo, der aber nicht mehr Smart Fortwo heißen wird, sondern Smart Hashtag 2 oder Smart Hashtag 2. So, und dann ist es ja so, sowohl Jessica als auch ich, wir fahren beide E-Bike und eigentlich wollte ich heute Morgen mit dem E-Bike zur Schule fahren. Es ging dann nicht, weil ich mir irgendeine Ausrede überlegt habe, es war mir einfach zu heiß. Mal ist es mir zu kalt, mal ist es mir zu heiß, es ist furchtbar, aber ich fahre eigentlich sehr gerne mit meinem E-Bike. Zur Schule brauche ich ziemlich genau eine Stunde mit dem E-Bike, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, das ist natürlich eine Ansage und ich fahre da am Limit, also ich fahre da die ganze Zeit 25 km/h, um das hinzukriegen. Ja, das ist durchaus anstrengend. Es gibt was Neues, ich habe einen Bosch-Motor, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und
ja, ich habe auch einen Bosch-Motor.
Mit diesem Bosch-Motor, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr zufrieden, der ist kräftig, ja. Der funktioniert gut, der fährt sparsam, der Akku dazu passt sehr genau dazu, die Software ist klasse und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt gibt's Neues von Bosch, nämlich von Bosch E-Bike Systems. Und zwar bringen sie einen E-Bike-Nabenmotor auf den Markt. Den gab's bisher noch nicht. Nabenmotor ist der Motor, der hinten am Rad direkt sitzt. Und da bringen sie also etwas raus, weil der Nabenmotor hat halt einfach den Vorteil, dass er Platz spart, ne? Also man muss den Motor nicht da anbringen, wo normalerweise die Pedale sind, wo er Platz nimmt. Dann wird alles da vorne ein bisschen dicker, sondern der verschwindet im Grunde im Rad, was durchaus Vorteile hat, auch den ein oder anderen Nachteil, glaube ich, nämlich, dass die Federung dann nicht so ganz so gut ist, aber er spart viel Platz und dazu gibt es dann noch einen PowerTube 360 Akku, der auch sehr schlank sein soll und das Ziel von Bosch, und deswegen haben sie es rausgebracht, ist, dass sie Fahrräder unterstützen wollen, die sehr puristisch sind. Das heißt, wenn du dir ein E-Bike kaufst, die sind ja alle, ja, also man sieht eigentlich sofort, dass es ein E-Bike ist, die sind einfach kräftiger, die sind dicker, die sind so wie ich jetzt im Vergleich zu früher, einfach kräftiger und dicker. Und das mögen viele nicht. Und da will eben Bosch etwas anbieten, was eben einfach viel, viel schlanker ist, wo man auch vielleicht nicht sofort sieht, dass es ein E-Bike ist. Und ich finde das eine coole Sache.
Ja, also ich habe tatsächlich ein etwas älteres E-Bike, wo dann auch der Akku noch unterm Gepäckträger ist. Aber auch da habe ich mir immer gedacht, so man könnte das irgendwie alles noch ein bisschen schmaler, schlanker bauen. Dann wird es ja vielleicht auch wieder leichter. Aber es ist doch ziemlich schwer, gerade auch dann die Treppe hochzutragen. Also das wäre so ein bisschen vielleicht auch meine Hoffnung, wenn die Fahrräder dann einfach wieder etwas puristischer, kleiner werden, nicht so bullig gebaut werden müssen, dass sie dann halt auch leichter zu handeln sind. Und was ich auch sehe, ich denke, in so einem Nabenmotor ist auch einfach die Technik geschützter, wenn du mal stürzt oder so, weil der Motor halt nicht quasi direkt einen Schlag kriegt. Könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn es hier irgendwelche Profis gibt, die dürfen ja gerne auch eine E-Mail schreiben und das weiter erläutern, aber das ist so ein Gedanke, der mir da kommt.
Also das Gewicht vom Motor selber ist ja nicht ganz leicht. 2,3 Kilo, Durchmesser von 10 Zentimeter hat der Motor namens Hubline und hat 45 Newtonmeter Drehmoment. Bei 25 km/h koppelt sich der Motor komplett. Das ist auch ungewöhnlich. Also der koppelt sich aus und danach fährt sich das Fahrrad, also wenn du schneller fährst als diese 25, so wie jedes andere Fahrrad auch, weil er sich eben komplett entkoppelt. Auch eine interessante Geschichte, aber 2,3 Kilo ist auch schon eine Ansage. Das ist jetzt nicht nix. Was natürlich weniger wiegen wird, wird der kleine Akku sein. Ja, der wird einfach weniger wiegen und das ist ja das, was vor allem ja aufs Gewicht geht bei solchen Fahrrädern. Und was natürlich auch ist, wenn es ein gutes Fahrrad ist, sollte es ja auch stabil gebaut sein, weil eben die Geschwindigkeiten höher sind als bei einem normalen Fahrrad. Ja, also man fährt ja die ganze Zeit mindestens 25 oder oft 25 km/h und da brauchst du ja eben das entsprechende Bremssystem, du brauchst die entsprechende Stabilität und so weiter, damit das Ganze auch sicher ist. Ich habe jetzt noch keine Informationen rausfinden, doch. Die Batterie wiegt 2,1 Kilogramm, leistet 360 Wattstunden, war ja klar. Und das bietet ungefähr eine Reichweite von 80 Kilometern. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ich denke, das ist auch für Fahrräder gedacht, die, was weiß ich, im Stadtverkehr unterwegs sind, ja, wo man eben mal schnell zum Einkaufen fährt oder zur Arbeit 3 Kilometer oder so. Ich glaube, für sowas ist es gedacht und insofern passt das, glaube ich, ganz gut. Aber 2,1 Kilo für die Batterie, das sind mit den 2,3 Kilo, 4,4 Kilo insgesamt an zusätzlichem Gewicht. Das hält sich im Rahmen. Aber es ist nicht nix, das muss man auch sagen.
Ja gut, mit nichts können wir auch nicht fahren.
Das ist leider nicht der Fall. Nee, brauchen wir vielleicht ein atombetriebenes Fahrrad, aber ich glaube, das wollen wir auch nicht haben. Nicht so wirklich.
Im Zweifel, wenn es nichts sein soll, dann hat er Fußbus.
Ja. So, dann, ja, genau. Oder halt ganz klassisch mit ohne E-Bike. Ja, aber das ist halt dann auch wieder eine ganz andere Entscheidung. So, kommen wir wieder vom Fahrrad zurück zu den Autos und da gibt es wieder ein neues Facelift des elektrischen Renault Megane. Das hat mich ein bisschen erstaunt, weil da gab es erst letztes Jahr ein Facelift, jetzt gibt es schon wieder ein Facelift und diesmal ist es aber nicht nur das Äußere, was bearbeitet ist. Über das Design will ich hier gar nicht groß reden, das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, sondern ich will darüber sprechen, was im Inneren des Fahrzeugs sich getan hat und da hat sich doch einiges getan und das zeigt ja auch ein bisschen, dass die Autoindustrie Stück für Stück die Elektroautos weiterentwickelt, dass es immer besser wird, dass es immer weniger Gründe gibt, kein Elektroauto zu kaufen, dass sie einfach immer besser werden. Stück für Stück, Jahr für Jahr, Monat für Monat. Und beim Renault Megane E-Tech Electric hat sich auch wieder einiges getan. Zum Beispiel die Batterie, die wurde vergrößert. Und zwar gibt es jetzt statt einem 60 Kilowattstunden Akku, gibt es jetzt einen 67 Kilowattstunden Akku. Das bedeutet, dass die Reichweite WLTP von maximal 461 auf nun 500 Kilometer steigt. Das heißt, tatsächlich wird er zwischen 300 und 350 Kilometern fahren. Wir hatten ja vorhin über den Smart gesprochen mit der 300 Kilometer Reichweite WLTP. Sagen wir mal ehrlich, realistisch dürften es so 220 bis 240 sein im Sommer. Auf Langstrecke dann vielleicht auch an die 300 Kilometer, wenn man ihn vorsichtig fährt. Aber klar, WLTP, das ist immer schön Färberei. Trotzdem muss man sagen, WLTP ist interessant dafür, um einfach die Fahrzeuge miteinander zu vergleichen. Aber die Reichweite zeigt nicht wirklich an, was sie leisten können. Ich spreche das deswegen an, da gab es wieder ein paar Gerichtsurteile, da haben sich Leute beschwert, das sollte doch 500 Kilometer laut WLTP reichen. Ich komme aber nur 300 Kilometer damit. Ich will mein Auto zurückgeben.
Da sage ich immer ganz gerne, dass das ja Laborbedingungen sind. Genau. Und wer fährt denn nach Laborbedingungen?
So sieht's aus. Aber ist halt so. Und die Gerichte entscheiden tatsächlich mal so. Na, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und bei den Benzinern ist es. Es gab übrigens gerade mit Renault genau so einen Fall, wo geklagt worden ist gegen Renault. Und Renault hat halt gesagt: Ja, was sollen wir denn tun? Wir müssen WLTP angeben. Und wenn es dann halt nicht erreicht wird, weil es halt nicht unter. Was sollen wir denn tun? Und das verstehe ich halt auch. Vielleicht sollte man sich überlegen, diesen WLTP nochmal zu überarbeiten und den einfach mal ein bisschen realistischer zu machen. Aber okay,
aber das letzten ist mal ein Endes Thema. Ist es doch das Gleiche bei den Verbrennern auch immer gewesen, weil ich sag mal, die Verbrauchsangaben, die da angegeben haben, die habe ich in der Vergangenheit beispielsweise auch nicht erreicht. Vielleicht habe ich einen etwas zu zackigen Fahrstil oder so, aber grundsätzlich kenne ich auch wenige, die das dann tatsächlich erreicht haben. Insofern, es ist doch nichts anders. Es wird beim Elektroauto nur wieder schlecht geredet.
Ja, teilweise wird es schlecht geredet. Teilweise ist es aber auch so, dass die Abweichungen beim Elektroauto tatsächlich größer sind, vor allem im Winter. Da ist es einfach größer als bei den Verbrennern, die Abweichung. Und insofern verstehe ich schon, wenn jemand sagt, ja, ich habe doch 500 Kilometer gekauft, ich kriege nur 300, was soll das? Aber da sage ich auch, hättest du dich mal vorher ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann hättest du das vielleicht vorher wissen können, wer weiß. Jedenfalls steigt auch die DC-Schnellladeleistung. Also man kann statt mit 130 kW jetzt den Megane mit 165 Kilowattstunden, nee, Kilowatt laden. Nicht Kilowattstunden, Kilowatt laden, weil einfach der Akku größer ist. Und der Ladehub wurde angegeben von Renault von 15% auf 80%. Finde ich etwas seltsam. In rund 24 Minuten. Das sind immerhin 25% schneller als bisher. Aber es ist trotzdem komisch, dass sie da angeben von 15 auf 80 und nicht von 10 auf 80. Ich schätze mal, bei 10 auf 80 reißen sie die 30 Minuten und das wollten sie wahrscheinlich so nicht angeben, weil die meisten sagen ja immer 20 Minuten und dann wären sie bei 30. Also die Ladegeschwindigkeit könnte schon ein bisschen schneller sein, aber ich finde, es ist noch in Ordnung und wie gesagt, es ist schneller, als es bisher war. Und was auch noch ganz interessant ist, durch die neue Batterie ist der Megane 20 mm höher geworden. Ja, okay. Mhm. Weil unten wahrscheinlich die Batterie da festgeklemmt wurde und die ein bisschen größer ist. Und Renault Megane, also auch überarbeitet, auch weitere Reichweite. Und ja, ob das ein schickes Fahrzeug ist oder nicht, ich gucke es mir gerade an auf dem Bild. Also die Franzosen sind ja bekannt dafür, dass sie schöne, schicke Autos machen. Manchmal auch ein bisschen zu avantgardistisch, finde ich. Und dieses Fahrzeug finde ich dann vorne an der Front dann doch ein bisschen unruhig, sage ich mal. Unruhig.
Ich finde es schade, dass er gegenüber dem Verbrennermodell halt diese Limousinenoptik verloren hat, was ja irgendwie der Trend schlechthin ist. Du findest ja kaum noch eine hübsche Limousine. Wenn man sich den Nachfolger vom Leaf anguckt, ist es genauso. Ich fahre aber gerne Limousinen und wir hatten ja auch einen Megane 3, wir haben einen Megane 4. Das sind alles noch hübsche Limousinen und das ist jetzt, naja, du wolltest nicht über das Design reden, deswegen führe ich das nicht weiter aus. Ich finde es fürchterlich.
Aber es ist Geschmackssache, ne? Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, boah, ist das eine geniale Kiste und das muss man dann halt auch akzeptieren. Ich finde es auch persönlich nicht so furchtbar wichtig. Ja, also für mich ist das Aussehen vom Fahrzeug eher zweitrangig. Klar, es muss mir irgendwo gefallen, aber was mir viel, viel wichtiger ist, sind die technischen Daten und die haben sich bei Megane tatsächlich deutlich verbessert und sind jetzt vielleicht ein Grund für den einen oder anderen zu sagen, ah, gucke ich mir mal an, ich will mir sowieso gerade ein neues Auto kaufen und vielleicht ist es dann eben der Renault Megane und dann sind alle glücklich. Ich würde sagen, wir machen schon den Deckel drauf auf diese Folge. Nicht ganz so lang wie sonst, aber es ist einfach zu heiß. Es ist einfach zu heiß. Es tut mir leid. Ich schmelze hier dahin. Ich werde mich jetzt gleich in die Dusche stürzen und mich mit kaltem Wasser abspritzen und das Wasser wird auf meiner Haut perlen und ja, den Rest können sich die Hörerinnen vor allem mal so vorstellen. Und sich da warme Gedanken machen. So, das war's von uns. Dankeschön, Jessica Reichelt. Und Dankeschön an Herrn Brunel, dass er auch hier geschwitzt hat. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.